Schon krass, wenn man so eine Nachricht bekommt. Ich war gerade bei meinem Sport, beziehungsweise kurz davor, als die Moni mich anrief. Und das ist dann irgendwie wie so ein Schlag irgendwie, ne? Du denkst, nee, das kann jetzt gar nicht wahr sein. Und es dauert eine Zeit lang, die Realität von dieser Tatsache anzunehmen, zu sagen, ja, das ist so, das ist jetzt passiert. Weil im ersten Augenblick wehrt sich alles. Nee, das kann nicht sein. Unmöglich. Wir waren doch gestern noch zusammen. Wann sollen das, wie, das geht nicht. Irgendwie leugnet da alles in einem so ein Ereignis. Und manchmal häufen sich dann auch solche Nachrichten im Leben. Also ich erlebe das jetzt gerade. Ja, 2 Tage später oder einen Tag später bekomme ich Nachricht von einem Kollegen, der gerade die Verantwortung für seine Gemeinde abgegeben hat und sich jetzt freut auf seinen Ruhestand. Und dem es dann am darauffolgenden Tag einfach nicht gut ging, ging in die Apotheke, fällt um und ist tot. Sofort. Keiner kann mehr was machen. Krass, ne? Das sind so Sachen, da denkst du, was ist das? Und doch passiert's. Fällt uns schwer, das zu integrieren, aber es ist so wichtig und für ein gesundes Leben, es ist für einen gesunden Umgang, dass man das wirklich immer wieder auch annimmt und sagt, ja, das ist schrecklich und das ist jetzt passiert. Wir haben alle diesen ganz natürlichen Schutzmechanismus, sowas irgendwie zu verdrängen, wegzuschieben. Wir haben alle so unsere Medikamente, die wir dann benutzen, um sowas nur nicht allzu sehr anzuschauen. Schmerzmittel aller Art, Ablenkungen, Alkohol, im Internet surfen, bla bla bla, wir kennen das. Jeder hat so seine Palette an Schmerzmitteln, die er dann so in so einer Situation zu sich nimmt, um sich abzulenken, um der Situation nicht ins Auge schauen zu müssen. Und was natürlich dann auch unweigerlich auftaucht, nachdem man den ersten Schock überwunden hat und verdaut hat, taucht jedenfalls bei vielen, und dazu gehöre auch ich, so diese Frage auf, worauf kommt es eigentlich wirklich an? Was ist eigentlich wirklich, wirklich wichtig in meinem Leben? Und besonders solche plötzlichen Abschiede werfen auch manchmal noch andere Fragen auf. Wie sind wir auseinandergegangen? Wie oft gibt es Situationen in unserem Alltag, wo wir mit irgendjemand im Streit oder in einem Unfrieden auseinandergehen? Das kann ein aktuelles Thema sein, das kann ein Thema sein, was tief verwurzelt ist in der Beziehung und immer wieder auftaucht. Und wenn du dann dastehst und du hast keine Chance mehr, in irgendeiner Weise das gerade zu bügeln, das macht dann so eine Situation besonders schwer. Und deshalb ist es so wichtig, bewusst auch Beziehungen zu leben, mit diesen Themen auch bewusst umzugehen, zu sagen, nee, Beziehungen sind wichtig in meinem Leben. Ja, und sie sind etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Und ja, da sind wir alle unterwegs mit. Da sind wir alle in so einem Lernprozess drin, um damit umgehen zu können, gute Wege zu finden, gute Entscheidungen zu treffen, eben zu gucken, ja, dass ich eben nicht im Unfrieden mit irgendjemand auseinandergehe. Und zu gucken, wenn vielleicht doch irgendwie mal so was Längerfristiges zu klären ist, dass man das vielleicht dann doch noch mal klärt und guckt, nee, der Frieden ist wichtiger. Du musst dir eigentlich immer nur eine Frage stellen. Will ich Recht haben oder will ich Frieden haben? Wenn du Recht haben willst in deinem Konflikt, in was auch immer es ist, entscheidest du dich, keinen Frieden zu haben, weil es geht nicht zusammen. Man muss es loslassen. Das heißt nicht, dass man nicht Konflikte versucht zu klären. Natürlich tun wir das. Aber es gibt Punkte, da kann man nicht alles klären. Da kann man nicht alles verstehen. Da muss man es einfach akzeptieren und einen Menschen annehmen, wie er ist. Erinnert euch daran, die Bibel sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Römerbrief. Das ist ein ganz klarer, wie soll ich mal sagen, ganz klare Vorgabe. Nehmt euch einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und wie hat Christus uns angenommen? Bedingungslos. Vorbehaltlos. Öffnet Jesus jedem Menschen sein Herz. Und das ist der Maßstab. Das ist der Leuchtstern, an dem wir uns orientieren. Was ist wirklich wichtig? Und ich glaube, wir spüren, da ist so vieles anders, als wir denken, dass es gesund ist und wo Frieden und Leben sich wirklich in einer gesunden Weise entfalten können. Frieden ist ja nicht nur ein Zustand, wo Ruhe ist, hat nichts mit Waffenstillstand zu tun. Frieden geht viel tiefer. Frieden hat was zu tun mit dem Versöhntsein. Versöhntsein bringt Frieden. Frieden setzt was frei im Herzen. Frieden setzt das Leben frei. Frieden öffnet einen Raum, dass Leben sich entfalten kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen haben, die das verstehen, die in ihrem Herzen und in ihrem Leben Raum schaffen, dass Leben sich entfalten kann und ausbreiten kann und die Welt verändern kann. Es gibt ja ein berühmtes Zitat von Mahatma Gandhi, wo er sagt, sei du die Veränderung, die du dir wünschst in deinem Umfeld. Klage nicht einfach darüber, das und das müsste anders sein. Das kann jeder. Aber sei die Veränderung, von der du denkst, dass sie notwendig ist. Und genau dieses Thema, sei die Veränderung, das ist mein Thema für unsere Adventszeit hier im Christuszentrum in diesem Jahr 2018. Be the change. Sei die Veränderung. Und ich glaube, dass das Teil von unserem Leben als Christen ist, dass Gott sich das genau so gedacht hat. Auf der einen Seite ist dieser Gedanke der Liebe, der Beziehung mit Gott. Und da hat Gott alles, alle Voraussetzungen geschaffen, dass die Seite kein Problem sein muss. Ja? Einfach nur mal so, um das nochmal sich zu vergegenwärtigen, was Gott da alles zuviel getan hat. Er hat seinen Sohn geschickt, er hat ihn am Kreuz sterben lassen. Und es geht ja nicht nur um das Kreuz, sondern es geht darum, dass Gott sich mit all dem identifiziert hat, was Abgründe im Menschen ausmacht, was diese zerstörerischen Kräfte, die Leben kaputt machen, ausmachen. Mit all diesen negativen Kräften, zerstörerischen Kräften hat Jesus Christus sich total identifiziert. Und das ist das Einzigartige am Christentum. Das gibt es nirgendwo sonst. Dass Gott selber so in die Tiefen der Dunkelheit hinabsteigt, sich total damit identifiziert, um alles mit sich zu versöhnen, sagt die Bibel. Versöhnung. Und in dem Moment, wo wir diese Versöhnung annehmen, da macht's wusch. Und diese Liebe Gottes, die füllt unsere Herzen, zieht uns hinein in diese Beziehung. Und damit diese Beziehung gelingen kann, hat Gott einen Rahmen geschaffen, einen Raum geschaffen. Manche lächeln ja über die Geschichte im Anfang der Bibel, über das Paradies und den Garten Eden. Der Garten Eden ist ein Bild, ist eine Metapher unter anderem. Es ist ein Bild für dass Gott einen Rahmen geschaffen hat, wo dieses Leben, diese Beziehung stattfinden kann. Wo man lernen kann, wo sie sich entfalten kann. Im Neuen Testament sagt Paulus, dass wir in Jesus und durch Jesus, durch die Versöhnung am Kreuz, Zutritt haben zu einem Raum, in dem es keine Anklage mehr gibt. Und er nennt diesen Raum den Raum der Gnade. Römerbrief, Kapitel 5. Ganz klasse, ganz spannend. So, das hat Gott als Voraussetzung geschaffen. Er hat uns versöhnt mit ihm. Und er hat uns einen Raum geschaffen, in dem wir jetzt in dieser Versöhntheit leben dürfen. Und jetzt, wo wir ihn kennenlernen, je mehr wir ihn kennenlernen, sein Wesen, verändert es, berührt es unser Herz und verändert unser Herz. Im Christentum, das ist einer der größten Missverständnisse überhaupt, geht es nicht um Gebote und Gesetze. Das ist Altes Testament. Im Neuen Testament geht es darum, dass mein Herz verändert wird durch eine Liebesbeziehung mit dem Schöpfer. Wo ich plötzlich spüre, boah, das ist gut. Oder spüre, oh, das tut mir nicht gut. Und weil es keine Anklage mehr gibt, Römerbrief Kapitel 8, Vers 1, wenn du es nachlesen willst, da heißt es, es gibt keine Anklage, keine Verurteilung mehr für die, die in diesem Raum der Gnade sind. Das hat Gott gemacht, damit alle Voraussetzungen da sind, wie es dann weiter heißt im Römer 8, dass nichts, keine Macht, keine Kraft, keine Erfahrung, kein Engel, kein Dämon, keine Hölle, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Ist das nicht gigantisch? Und diese Liebe Gottes, die will uns ausrüsten, die will uns ausfüllen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wenn wir in dieser lernen, in dieser versöhnten Beziehung mit Gott zu leben, sein Wesen mehr und mehr kennenlernen, dass das unsere Welt verändert. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die das auf eine wunderbare Weise beschreibt. Und zwar schlagen wir mal auf Johannesevangelium Kapitel 4. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er macht Pause, macht Rast, die Jünger ziehen los, um was zu essen zu besorgen. Und er findet natürlich einen Brunnen, klar, das war der Imbiss zu seiner Zeit, ne? Die Raststätte. Und sie fahren ran an die Raststätte, machen Pause, ruhen sich aus, die Jünger besorgen was zu essen. Das Besondere waren einige Sachen besonders, da war eine Frau. Und das Besondere war, diese Frau war Samaritanerin. Und jetzt kommt's. Das ganz Besondere war, dass Jesus sich zu dieser Frau hinsetzt. Denkst du jetzt vielleicht, okay, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber was ist jetzt das Besondere daran? Das Besondere daran ist, wenn du den Text liest, dann wirst du das feststellen. Erstens, die Juden, die Israeliten hatten nichts mit den Samaritanern zu tun. Das war No-Go. Mit denen hatte man nichts zu tun. Warum? Weil die haben sich früher mal, das waren früher mal Juden, die haben sich dann mit den Heiden vermischt und sowas durfte man nicht. Das war gegen das Gesetz, also hatte man. Und das ist wieder so eine interessante Feststellung an dem Punkt, wie religiöses Denken Trennung schafft. Das religiöse Denken der Zeit von Jesus hätte dazu geführt, dass Jesus mit dieser Frau nichts zu tun gehabt hätte. Aber Gott sei Dank war Jesus nicht religiös. Er hat sich auf diese Begegnung eingelassen. Und das ist das Besondere eigentlich an dieser Begegnung. Die Frau auch lässt sich auf diese Begegnung ein. Und ich werde gleich mal ein paar Sätze aus dieser Begebenheit lesen. Und ich möchte gerne einladen, dass wir nochmal, auch wenn du vielleicht schon länger Christ bist und du kennst die Geschichte schon, möchte ich einladen, dich nochmal ganz neu auf diese Geschichte einzulassen und einfach mal diese Geschichte zu deinem Herzen sprechen zu lassen. Da steckt etwas ganz, ganz Kostbares drin. Ich lese mal einfach ein paar Sätze. Okay. Ich lese ab, 7, 7, 8, okay? Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragt die Frau, hä? Wie kannst du mich um etwas zu trinken zu bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich den Umgang mit den Samaritanern. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Guckt die Frau ihn an, ist völlig verdutzt. Herr, wandte sie ein, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du das lebendige Wasser nehmen? Merkt ihr diese Verwirrung? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns in diesen Brunnen gegeben hat und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Stammvater Jakob, ne? Das ist die Verbindung zur Geschichte der Juden. Und sie haben sich eben da abgesondert, das ist diese Geschichte. Und Jesus gab zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Und das Wasser, das ich ihm gebe, wird zu einer Quelle werden, die unaufhörlich ins ewige Leben fließt. Ich glaube, die Frau war völlig geflasht. Das Wasser, das er gibt, wird in mir zu einer Quelle werden. Ich meine, das muss man sich mal ganz gemütlich, ja, kannst du dir die Szene so filmisch vorstellen? Und ich kann mir vorstellen, wie verdutzt die Frau geguckt hat. Was? Das Wasser, was ich trinke, wird zu einer Quelle in mir? Oh geil, super. Hey, gib mir was von diesem Wasser. Herr, gib mir bitte dieses Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. So ganz hat sie es noch nicht verstanden. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Ups. Peinlich. Auf einmal wurde es peinlich. Woher weiß der das? Und was weiß der über mich? Geh und ruf deinen Mann. Aber bemerke mal, was wäre so typisch? Typisch wäre irgendwelche netten gesellschaftlich akzeptablen Erklärungen. Aber offensichtlich hat die Frau nicht so viel Interesse an gesellschaftlichen Konformität und Erklärungen und sagt frei raus, ich habe gar keinen Mann. Und das stimmt, sagt Jesus. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt, sagt Jesus zu ihr. Du hast die Wahrheit gesagt. Was passiert hier gerade? Hier geschieht etwas Kostbares, etwas Wunderbares. Hier siehst du, wie ein Mensch sich für Gott öffnet. Hier siehst du, was Beziehung ausmacht, nämlich dass zwei Herzen sich aufeinander einlassen. Die Frau hält nichts zurück. Sie ist total bereit, sich auf diese Begegnung einzulassen. Und um das nochmal klarzustellen, die Frau war sich ihrer gesellschaftlichen Rolle, dass sie eben nicht gut angesehen war, durchaus bewusst. Denn sie ging um die Mittagszeit zum Brunnen, dann, wenn sonst niemand dahin geht. Ist völlig irre, zur Mittagszeit am Brunnen zu gehen. Und jeder, der mal irgendwo war, wo es um die Mittagszeit 40 Grad werden kann, über 30 und 40, der weiß ganz genau, das ist völliger Blödsinn, das macht niemand. So, sie war sich ihrer Rolle, ihrer gesellschaftlichen Position durchaus bewusst. Und trotzdem, Wie ist es, wie oft geht es uns so, dass wir uns rechtfertigen, uns positionieren, uns irgendwelche Konstrukte einfallen lassen, unsere Geschichte uns erzählen, unsere Mythen, damit wir halbwegs gut gegenüber anderen dastehen. Und besonders noch den Juden, die so versnobbt sind und so arrogant sind, die ja mit uns Samaritanern nichts zu tun haben wollen. Da will man doch gut dastehen. Tut sie nicht. Sie lässt sich drauf ein. Im Johannesevangelium, Kapitel 17, da heißt es, das ist das ewige Leben, dich und den du gesandt hast, zu erkennen. Und genau das geschieht hier gerade in diesen Augenblicken. Hier ist ein Herz, das sich für Gott öffnet. Und Gott öffnet sich diesem Herz und sie begegnen sich einander respektvoll. Ich kann mir vorstellen, sie hat gespürt, dieser Mann ist anders. Da kommt keine dumme Anmache, der strahlt Respekt aus, der strahlt Würde aus. Der strahlt aus, dass ich mich in meiner Würde öffnen kann. Er berührt etwas in ihr, ihre Würde. Er spricht sie mit Wertschätzung an. Und so begegnen sich zwei Herzen. Und das genau ist ewiges Leben. Das ist, was Christsein ausmacht. Genau solche Begegnungen, die in einer Tiefe des Herzens stattfinden und das Herz verändern. Sie diskutieren über Religion. Ja, unsere Väter haben gesagt, auf dem Berg sollen wir anbeten. Und ihr sagt ja, dort soll man anbeten. Und Jesus lässt sich auf diese Diskussion gar nicht ein. Er sagt nicht, er erklärt jetzt nicht, wo jetzt der richtige Berg ist und welches die richtige Methode ist, anzubeten, sondern was sagt er? Lass uns mal weiterschauen. Er sagt später, Moment, da, ja, ich lese nochmal 22. Vers 22, ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Es kommt aber die Zeit, und sie ist schon da, wo Menschen Gott als Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind wahre Anbeter, und so möchte Gott die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist, und die ihn anbeten wollen, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und Wahrheit anbeten, ist nichts anderes als genau das, was hier beschrieben wird. Ein Herz, das sich total einlässt auf diese Begegnung mit Gott. Und jetzt könnte man meinen, und deshalb, und jetzt spreche ich auch nochmal die an, die schon länger unterwegs sind mit Gott und vielleicht auch diese Schriftstelle kennen. Und weshalb ich dir sage, lass dich bitte nochmal ganz neu von dieser Geschichte berühren und von dieser Begegnung. Spür dich da mal hinein, was da passiert mit dieser Frau. Und wie gigantisch das ist, diese Begegnung. Das ist eine Beschreibung von ewigem Leben. Das ist, was Jesus sagt. Das ist ewiges Leben, dass sie dich und den du gesandt hast, erkennen. Und die Frau erkennt plötzlich etwas von Gott. Dieses Thema ist für Paulus so gigantisch wichtig, dass er im Philipperbrief schreibt, ich erachte alles Mögliche, alles, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Thema wichtig. Was ist wirklich wichtig im Leben? Alles, was mir so wichtig war, meine tolle Ausbildung, die ich habe, meine Auszeichnungen, die ich errungen habe, wie ich gesellschaftlich richtig gut dastehe, all das ist mir total unwichtig geworden. Eine Sache ist mir jetzt wirklich wichtig geworden. Ich will ihn erkennen. Ihn erkennen in der Kraft seiner Auferstehung. Das ist, was unserem Leben Kraft gibt. Das ist, was das Leben verändert. Und wenn du in diese Geschichte hineinschaust, ich habe ja was übersprungen in dieser Geschichte, dann wirst du das merken. Dann wirst du sehen, was da passiert. Ja, gehen wir nochmal zurück. Geh, rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm, Entschuldigung, nee, hier. Herr, gib mir von dem Wasser, Vers 8, Vers, was ist das? 15. Gib mir von dem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und ich muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Und jetzt merkst du so diesen Prozess, wie plötzlich Dinge bewusst werden. Geh und rufe deinen Mann, sagte Jesus, und komm mit ihm her. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Und Herr, sagt sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Merkt ihr das? Diese Momente, so Stück für Stück, wieder geht so ein Licht an, ne? Wie wenn so rundrum ein Licht nach dem anderen angeht und es wird immer heller. Ha? Mensch, Herr, ich merke, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Unsere Vorfahren, und jetzt kommt diese Diskussion und so weiter. Vers 27. Ich überspringe jetzt nochmal ein paar Abschnitte. In diesem Augenblick, Vers, kamen seine Jünger zurück und sie waren erstaunt, dass Jesus im Gespräch mit einer Frau war. Oh, was ist denn da los? Das passte nicht. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Kennt ihr das auch? Ne? So dieses peinliche, da liegt was auf der Zunge, aber keiner traut sich es auszusprechen. Ne? Die Frau ließ den Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte den Leuten, kommt mit mir, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob es wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus und währenddessen drängten, lass mal die Jünger wieder weg. Also, die Frau, die ist angezündet, die brennt auf einmal. Da ist was passiert in ihrem Herzen. Und das, was passiert ist, sie steht auf, rennt in ihr Dorf zu den Leuten, die eigentlich sie gar nicht mögen. Wo sie ja einen schlechten Ruf hat. Aber sie rennt dahin und breitet weiter ihr Herz aus und sagt, erzählt von dem, was sie erlebt hat. Und das ganze Dorf kommt. Veränderung. Veränderung. Und ich möchte uns einladen, immer wieder neu, nochmal, egal wo du stehst in deinem Leben mit Gott, ob du ganz am Anfang stehst oder so mittendrin oder so einige schwierige Erfahrungen zu verdauen hast oder du bist so irgendwie in deiner Routine als Christsein drin, es ist alles gut, alles wunderbar, aber so diese Leidenschaft, dieses Zünden, dieses Feuer, das ist nicht mehr so ganz stark in dir. Es ist vieles routinemäßig. Und ich möchte dich einladen, dass egal wo du stehst, was dein nächster Schritt ist, dass wir alle so ein Schrittchen weitergehen, uns wieder auf diese Begegnung, diese Art von intimer Begegnung von Herz zu Herz einlassen, wo unsere Herzen berührt werden, wo wir etwas erkennen von dem Wesen Gottes, wo unser Herz dadurch verändert wird und erneuert wird. Vielleicht erinnern wir uns noch an den Text von letzte Woche. Ich möchte da gerne mit diesem Gedanken dann abschließen. Ich fordere euch alle dazu auf, euch auf dieses gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig mit und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet nicht Böses mit Bösen und Beschimpfung mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen. Ich möchte nochmal den Fokus auf diesen letzten Teil von diesem Text lenken. Ich habe das ja ein bisschen ausführlicher erklärt, diesen Text in der letzten Woche. Kann man sich auch nochmal runterladen, sich nochmal anhören. Und lass uns nochmal auf diesen letzten Teil uns fokussieren. Im Gegenteil, wenn ihr so diese Ego-Machenschaften und Dramen, wenn ihr so da drin seid, und der Schlüssel, aus diesem Ego-Drama rauszukommen, ist eben genau diese Art von offener, freier Begegnung mit Christus, ihn zu erkennen. Aber das Ganze hat ja ein Ziel hier. Petrus sagt, lasst euch nicht gefangen nehmen von diesen Reizreaktionsmustern, Ja, nicht Böses mit Bösem, mit Gleiches mit Gleichem vergelten. Diese Reizreaktionsmuster, weil mich einer geärgert hat, ziehe ich mich zurück oder schieße zurück, je nachdem, wie ich drauf bin. Sondern geht raus aus diesem Gestrüpp und diesem Dickicht von emotionalen und Ego-Konflikten und besinnt euch auf was anderes. Fokussiert dich auf was anderes. Und jetzt komm in diese tiefe Begegnung wie die Frau, die dein Herz berührt. Und dann wirst du etwas erkennen. Denn ihr wisst ja, dass Gott euch dazu berufen hat, Segen zu empfangen. Du bist berufen, Segen zu empfangen. Kannst du es glauben? Ich meine nicht nur vom Kopf her. Ich meine nicht, dass du ein theoretisches religiöses Konzept bejahst, sondern kannst du es wirklich im Herzen spüren? Ja, das ist so. Ich bin berufen, gesegnet zu sein. Ist es ein Unterschied, ob du das weißt? Oder ob du es hier spürst, dass es jede Zelle deines Körpers und jeden Winkel deiner Seele ausfüllt, diese Freude und diese Begeisterung darüber, ich bin berufen, gesegnet zu sein. Ja! Dann kommt manchmal so unser kleingläubiger, unser religiös trainiertes Ego. Ja, wir wollen ja demütig bleiben. Nur nicht zu großspurig denken. Ich weiß nicht, wenn Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. In überfließender Fülle und Vielfalt, Johannes 10. Und er mehrfach gesagt hat, alles ist möglich. Merkst du was? Merkst du was, wie das oft so eine Disharmonie zu unserem Denken und unseren Überzeugungen da passt? Das ist so sperrig manchmal, ne? So, hier ist, was wir so denken und für möglich halten. Und dann kommen solche großspurigen Aussagen, ja, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und in der Tat, das ist eine Spannung, das ist nicht so einfach. Und es geht jetzt auch nicht darum, einfach nur naiv zu sagen, ja, das ist so. Und der Herr wird es schon machen. Nein, es geht um diese tiefe Begegnung, wie sie beschrieben ist in Johannes 4, diese Begegnung zwischen dem Herz von Jesus und dem Herz der Frau, die etwas in dir freisetzt und du plötzlich spürst diese Kraft von dieser Wahrheit und merkst, ja, es ist wahr, ich bin berufen, ein Segen zu sein. Ich bin berufen, gesegnet zu sein. Ich bin berufen, gesegnet zu sein mit der Fülle des Lebens. Und ich glaube, dass wir echt Zeit uns nehmen müssen, in diese Wahrheit immer wieder neu, am besten täglich, einzutauchen. Das ist ungefähr so wie Duschen. Duschen ist toll. Ist eine tolle Erfahrung, vielleicht für jeden, nicht für jeden. Also ich liebe meine Dusche morgens, ehrlich. Ich liebe es. Es ist einfach, jetzt kann der Tag losgehen. Weißt du, so dieses Fließende, die Wärme, das, ich weiß nicht warum, aber ich finde es absolut abgefahren. Ich liebe meine Dusche morgens. Ja? So, und, aber was nützt mir die Dusche von gestern oder von letzter Woche? Verstehst du? Ich muss immer wieder neu unter dieser Dusche. Und so ungefähr musst du dir das vorstellen, du musst immer wieder neu eintauchen in diese Wahrheit, dieser Begegnung, dieses Spüren. Ja, ich bin gesegnet. Ich bin berufen, gesegnet zu sein. Ich bin berufen, gesegnet zu sein. Ich bin berufen, gesegnet zu sein. Vielleicht musst du dir das selber mal ein bisschen stärker klar machen, weil die Stimmen, die in dir sind, die sind ja auch da, die das in Zweifel ziehen, die das in Frage stellen, die das für überheblich halten und. Sondern dass wir uns wirklich freuen daran, hey, wir sind berufen, gesegnet zu sein. Und es ist eine Herausforderung, so stark, dass Paulus im Epheserbrief Kapitel 1 betet: Ich bete darum, dass ihr geöffnete Augen des Herzens bekommt, dass ihr das seht, diese überschließende Größe seiner Kraft, die an uns wirkt, und dieser Reichtum des Erbes, der in den Heiligen ist, zu denen wir berufen sind. Das hat das Leben von Paulus verändert. Und das, wenn das pulsiert in unseren Herzen, in unseren Leben, dann sind wir wahrhaft ein Leuchthaus in der Stadt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir jetzt für diese Augenblicke hier. Ich danke dir für diese Begegnung zwischen dieser Frau und dir. Und ich bete heute Morgen, dass du die Tiefe und die Kraft dieser Begegnung uns neu aufschließt. Und ganz neu, ganz tief in unsere Herzen fallen lässt, wirksam sein lässt, dass unsere Herzen von innen nach außen verändert werden. Wir schauen dabei auf dich, Jesus. Und du kennst unsere Fragen, du kennst die Themen, wo jeder Einzelne gerade steht, womit er zu tun hat. Die Spannungen, die unerfüllten Themen, unerfüllte Bedürfnisse. Und Gott, mit all dem schauen wir jetzt auf dich. Brenn es ein in unsere Herzen durch deine Liebe, durch deinen Geist. Wir sind berufen, gesegnet zu sein und diesen Segen hineinzutragen in diese Welt, so wie die Frau es getan hat. Gib uns Mut. Mut und tiefes Vertrauen, den nächsten Schritt anzugehen. Vielleicht auch ein Thema anzugehen, was uns bisher Angst macht, was uns blockiert, was uns zurückhält. Aber wir suchen die Begegnung mit dir, die unsere Herzen ermutigt und verändert. Was für eine fantastische Liebe. Was für eine fantastische Herrlichkeit, die in und durch die Begegnung mit dir möglich ist. Danke, Jesus. So, was ist dein Thema hier heute Morgen? Was ist deine Entscheidung, die du heute Morgen triffst? Was tust du mit dem, was du heute Morgen gehört hast, wo dein Gott dein Herz berührt hast? Und ich möchte dich auch einladen, wenn du hier heute Morgen bist und diese Art der Beziehung mit Gott ist dir fremd, ist dir ein bisschen zu. Vielleicht, na, du findest nicht so richtig den Zugang dazu. Findest das vielleicht sogar ganz nett, aber so richtig der Zugang ist nicht da. Dann möchte ich dich ermutigen, genauso wie diese Frau, öffne dein Herz, Gott. Was dir begegnet, ist nichts Komisches. Was dir begegnen wird, ist nicht ein erhobener Zeigefinger, der dir vorhält, was du in deinem Leben alles falsch gemacht hast. Was dir begegnet ist, genau dieselbe bedingungslose Liebe. Und ja, Gott möchte dein Herz verändern und dich frei machen von Dingen, die dich krank machen. Aber vor allem und in allem sagt er bedingungslos Ja zu dir. Kannst du bedingungslos Ja zu ihm sagen? Wenn das dein Punkt ist heute Morgen, nochmal ganz neu vielleicht, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, bedingungslos Ja zu sagen zu Jesus. Jetzt ist der Augenblick für dich. Ich möchte nochmal mit dir beten. Schließe dich in deinem Gebet mit ein. Wenn du merkst, ja, das betrifft mich, bitte, Frank, schließ mich ein in diesem Gebet. kannst du kurz deine Hand heben. Das ist einfach nur ein Zeichen des Glaubens, des Vertrauens zu sagen, ja, ich will das. Danke, Jesus. Herr Jesus, du siehst unsere Herzen und du siehst, wo hier Entscheidungen getroffen werden. Und ich danke dir, dass du selbst die Kraft bist hinter diesen Entscheidungen, weil du diese Herzen berührt und bewegt hast. Und ich bitte dich, dass du für jeden, jeder, der jetzt hier ganz bewusst sagt, ja Gott, ich komme zu dir, ich lasse mich auf dich ein, ich will dein Kind sein und ich will den nächsten Schritt mit dir gehen und ich will mich in diese tiefgehende Beziehung mit dir einlassen, die meinem Herzen aufräumt und in der ich sagen kann und durch die ich sagen kann, ich bin angekommen zu Hause. Bei meinem Vater im Himmel. Segne uns darin heute Morgen. Amen.